Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Lexus Schlieren. Jetzt neu mit 15 Jahren Lexus Relax Garantie.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über unsere Diskussionskultur. Geht immer wieder zu diskutieren über die Fakten und Meinungen, den Kernkraftwerke in der Schweiz, auf die du setzt. Wann könnte es kommen, wie viel kostet es? Dann die AfD vor einem grossen Wahlsieg. Wohin steuert Deutschland? Und Zollkonflikt USA-Kanada. Und die Verschuldung der USA geht unaufhaltsam weiter. Was bedeutet das alles? Also, reden wir über unsere Diskussionskultur, Markus. Einverstanden?
Ja.
Ist immer wieder das Thema. Die Grundlage ist ja so, dass Meinungen sind frei, Fakten nicht. Das wird immer wieder vermischt. Beispielsweise, du bringst angebliche Fakten, um deine Meinung zu unterstreichen. Und die sind dann oft falsch.
Ja, das passiert dir offensichtlich auch. Ich habe gestern deinen Doppelpunkt gelassen mit Christoph Blocher. Da hast du gesagt, es sei Unsinn, was der Christoph Blocher sagt, wo er gesagt hat, 25% vom Territorium von der Ukraine hat Russland erobert. Tatsächlich sind es 20%. Du hast gesagt, nur 3% haben es oder noch weniger haben es erobert. In der Hitze des Gefechts sage ich einmal Zeug, das nicht stimmt, weil ich es falsch im Kopf habe und du meiner Meinung nach auch.
Also nein, ich habe das vielleicht nicht ganz richtig gehabt, aber es war Tatsache, dass ein grösserer Teil auch von dem eben schon vor 2022 dort erobert wurde, ist in Donbass und natürlich
Krim. Nein, Roger, das stimmt eben gerade nicht.
Ja?
Nein, eben gerade nicht. Das stimmt nicht. Der kleinere Teil ist vor 2022 schon russisch geworden.
Wie viel denn? Du hast es nachher angeschaut im Prozent. Wie viel
7% vom Territorium von der Ukraine ist vor 2022 dazugekommen und die Russen haben nachher 12,4% erobert. Also offensichtlich einen grösseren Teil haben sie mit dem Krieg gewonnen.
Gut, also, aber wichtig ist natürlich, was vorher gelaufen ist, weil der Vorlauf mit Krim und mit Donbass hat das Ganze erst ermöglicht, was sie dann nachher haben können weiterziehen. Also, ich gebe ein Beispiel von der letzten Sendung. Dann hast du Folgendes gesagt. Also, man muss vielleicht nicht verzichten, man muss es aber runterfahren. Das haben sogar Chinesen gemerkt, mittlerweile, wo 3/4 von der weltweiten von Solarpanel produzieren und auch einsetzen.
Und 90% von ihrem Strom immer noch mit Kohle, Öl und
stimmt,
Atomkraft und Wasserkraft machen. Mal stimmt. Roger, und du erzählst einfach Blech.
Ja.
Chinesen schauen überhaupt nicht auf das. Sie machen das, wie sie wissen. Die Europäer sind dumm genug und fallen auf sie.
Also, richtig ist, und das kann man anschauen, die Chinesen haben 35% von ihrem Strom aus erneuerbarer Energie. Und dieses Argument, das du eingerührt hast, hast du natürlich gemacht, um zu sagen, wir müssen nichts machen, weil die Chinesen machen nichts. Und das ist so eben einfach aus irgendwelchem Eigeninteresse, ideologischer Einstellung, dass du Sachen dann antust und dann mir unterstellst, du erzählst Blech.
Ja, genau. Und du hast ja das jetzt auch gemacht mit Christoph Blocher und ich kann dir andere viele Beispiele. Ich kann jetzt nicht alles weitergeben, was du gesagt hast. Schau, Roger, der Punkt ist der, wir haben eine harte Diskussion. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Schweiz, dass zwei Leute mit unterschiedlichen Meinungen so aufeinander losgehen. Da fliegen die Fetzen. Ab und zu sind die Fakten nicht ganz genau. Und das ist etwas, ist ja gut, wenn du es korrigierst, ich korrigiere dich auch. Aber das, finde ich, ist nicht das Thema, weil der Punkt, den ich machen wollte, ist der, dass die Meinung, dass die Chinesen irgendwo ein Vorbild wären für uns, vollkommen falsch ist. Der grosse Teil der Stromproduktion ist nicht erneuerbar. Nach wie vor, sie bauen Kohlekraftwerke, wie verrückt, sie bauen Kernkraftwerke, das ist eigentlich meiner Meinung nach natürlich vernünftig. Und sie bauen nach wie vor auch Wasserkraftwerke. Und das ist der Punkt. Und da um das Argument ist gegangen. Ob dann nachher Prozentzahlen richtig sind oder falsch, dieses Argument jetzt bei Russland war genau das gleiche gewesen. Der ist ja darum um etwas gegangen. Deine Zahlen haben aber nicht gestimmt.
Also das war viel weniger relevant gewesen dort, weil da ist eigentlich entscheidend, eben, wie viel haben die Russen bis jetzt eigentlich geholt. Und im Krieg hat es eben nicht so viel geholt, wie es aussieht, wenn wir anschauen. Aber jetzt gehen wir noch auf das zurück. Nein, es ist falsch, Markus.
Nein, ist nicht falsch.
Die Chinesen produzieren mehr erneuerbare Energie produzieren als die ganze westliche Welt zusammen. Und weil die haben das begriffen, um was das geht. Und das unterstellst du eigentlich, dass das falsch ist. Nein, das ist so.
Wenn sie es begriffen hätten, dann würden sie doch nicht neue Kohlekraftwerke bauen. Entschuldigung. Die Deutschen machen das nicht. Die machen es nicht, genau aus dem Grund. Die Chinesen machen es. Und noch eines. Chinesen tun alle Produktionsanlagen und alle Energieformen weiter ausbauen.
Nein, also die Chinesen kommen natürlich von einem Entwicklungsstand, der ganz tief war, sind ganz aufgegangen, haben also müssen erneuern. Und erneuern zum Teil eben immer mehr in Erneuerbaren. Und deine Argumentation, die du mir unterstellt hast, letzte Woche da, will ich nach Ibiza fliege, sage ich da irgendwie ganz ein schlimmer Mensch. Hast du mir Flugscham unterstellt? Flugscham, das ist ein Argument von deinen extremen Gegnern, von den Grünen, ist am Anfang gekommen mal, und das ist jetzt weg. Jetzt weiss man zum Beispiel, also wenn man jetzt nachschaut, habe ich nachher nachgeschaut, wie viel Prozent Flugverkehr an CO2 beiträgt weltweit? 2,5%.
Ja, das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Wie das andere, der ganze Verkehr ist natürlich viel grösser, weil die Leute fahren sicher mehr Auto. Aber schau, Roger, das ist ein gutes Beispiel.
Es ist nicht sehr viel, es ist sehr wenig.
Es ist ein super Beispiel jetzt. Erstens, dass du auf Ibiza fliegst, regelmässig, das ist Fakt. Das ist Fakt.
Ja.
Du hast mir gesagt, ich habe ein neues Auto gekauft, das ist Diesel. Das ist Fakt. Beides ist Fakt. Jetzt ist die Frage die. Wir beide tun fossile Brennstoffe offensichtlich benutzen. Aus welchen Gründen? Nachher behauptest du, Ibiza, ja, hast gar keine andere Wahl. Du musst eigentlich fliegen.
Während aber du hast eine Wahl.
Bei mir behauptest du, ich habe eine Wahl.
Ja.
Ich habe genauso eine Wahl wie du. Ich bin der Meinung, ich brauche ein Auto, ich brauche ein gutes Auto. Ich kann nicht Stunden warten, bis das geladen ist. Ich habe relativ wenig
Stunden
Zeit.
Stunden laden?
Es ist so, dass ich das nicht convenient finde, genauso wie du es nicht convenient findest, mit dem Boot auf Ibiza zu gehen. Ich weiss nicht, wo da der Unterschied ist. Und was, ich habe nie von Flugscham geredet. Ich habe immer gesagt, du darfst fliegen. Ich freue mich, dass du auf Ibiza fliegst. Du hast es verdient. Du schaffst viel. Du darfst Ferien machen und ich finde fliegen kein Problem. Und
doch,
ich finde aber auch Autofahren kein Problem. Nein, weil ich weiss, der Klimawandel findet statt. Er ist auch menschengemacht, aber wir können nicht aufhalten, ob du auf Ibiza fliegst oder ich einen Diesel fahre, ist völlig irrelevant.
Also genau, jetzt sind wir an dem Punkt, eben die Argumentation von den Klimalügnern wechselt. Jetzt bist du an dem Punkt erreicht, Phase 4 von 5, man kann nichts ändern. Genau das ist falsch. Und ich muss einfach das noch sagen, der Autoverkehr, du sagst, unglaublich viel Flugverkehr, 2,5%. Autoverkehr, 12-15%. Ein Vielfaches. Also dort gibt es Alternativen, gibt es Elektroauto, bei den Flugzeugen gibt es es nicht.
Ja, aber du musst nicht auf Ibiza Ferien.
Nein,
du kannst ins Tessin, Kopfendeckel.
Nein,
das ist deine Wahl.
Markus, der Flugverkehr ist eine Errungenschaft von unserer Zivilisation weltweit. Und wenn du das einfach da irgendwie blöd anstehst, man soll jetzt das ändern, dann gehst du auf Thesen ein von deinen Gegnern, von den Grünen.
Nein, deutlicher kann ich es nicht sagen. Ich habe gesagt, ich will, dass du fliegst. Ich will, dass alle fliegen. Ich finde Fliegen das Beste, was es gibt. Und ich habe kein Problem mit Fliegen, weil nicht der Meinung bin, dass man den Klimawandel stoppen kann, indem dass man verzichtet und in die Stier Steinzeit geht. Und vorher hast du ein gutes Beispiel gebracht, das auch typisch ist für unsere Diskussionskultur, wo sehr viele Leute mehr sagen, die mehr auf meiner Seite sind. Du unterstellst. Ich habe noch nie behauptet, den Klimawandel gibt es nicht. Ich habe noch nie behauptet.
Du hast gesagt, man kann nichts machen.
Das ist doch etwas anderes. Das ist doch völlig etwas anderes.
Ja.
Ob du sagst, das Wetter ist schlecht, oder ob du sagst, ich muss nicht ablenken. Oder ich sage, das Wetter kann man nicht ändern, ist doch etwas anderes. Den Klimawandel habe ich noch nie bestritten. Ich habe noch nie bestritten, dass der Mensch einen Anteil hat an dem Klimawandel. Noch nie. Du unterstellst mir das einfach.
Nein.
Ja, du bist jetzt vom Klimalügner, bist du jetzt zum neuen Argument gekommen. Birnenweiches Argument, das der Tagesanzeiger gebraucht hat, der Birnenweiche Zeitung, wo du jetzt einfach da mehr oder weniger zitierst.
Ja, wo du schaffst übrigens, du bist beteiligt dort jeden Sonntag in der Sonntagsausgabe vom Tagesanzeiger.
Ich muss nicht alle Artikel gut finden im Tagesanzeiger.
Ich habe dir nicht unterstellt, dass du den Klimawandel dementierst. Ich habe gesagt, du sagst, und hast es jetzt mehrfach gesagt, man kann nichts machen. Und das ist falsch. Die Haltung, die defätistische Haltung ist falsch.
Wieso?
Und führt uns in die falsche Richtung hinein.
Fakten sind gegen dich. Wir haben seit 30 Jahren machen wir eine Klimapolitik mit null Ergebnis. Mit null Ergebnis.
Das stimmt einfach
nicht. CO2-Ausstoß hat stagniert oder hat sogar zugenommen, weltweit, unter anderem wie sich Länder entwickeln, wie China und Indien.
Eben.
Aber der Punkt ist, die Klimapolitik, die der Balthasar Glättli gut findet und du vielleicht auch, die bringt nichts. Die bringt uns nicht zum Ziel. Wenn man AKW baut, ja, da wäre eine gute Massnahme gewesen.
Also
aber das ist jetzt auch nicht etwas gewesen, wo du jetzt wahnsinnig gepusht hast.
Also reden wir über AKW oder wie du sagst, Atom. Letzte Woche hat es eine Studie gegeben. Es ist herausgekommen, was ein Atomkraftwerk in der Schweiz kosten würde. Die schwanken zwischen 14 und 43 Milliarden. Realistisch in Betrieb am 2050. Privat nicht finanzierbar. Stoffproduktion würde natürlich sehr teuer werden. Und wenn man jetzt anschaut, eben den Sommer, oder? Wir haben in Frankreich grosse Hitze gehabt. Atomkraftwerke zur Hälfte haben sie müssen abgefahren werden oder ganz abgestellt werden. Sind also bei Hitzeperioden, wo du sagst, man kann nichts dagegen machen und soll nichts dagegen machen, sind die gar nicht mehr brauchbar.
Ja gut, und Solarzellen eben auch nicht, Solarpanels laufen auch nicht, wenn es zu heiß wird, laufen die auch nicht. Also das Problem haben noch relativ viele Energieproduzenten. Der Punkt ist jetzt schnell zu dieser Studie. Das ist ein einziger Mensch, er heisst Dr. Urs Neu, der diese Studie gemacht hat. Er ist von der Ausbildung her Geograf. Geograf, er ist nicht Ökonom. Er hat das absolute worst Szenario genommen, wo du alle Regulierungsprobleme, alle Bewilligungsprobleme, alles reinpackst und dann noch Finanzierungskosten durch Veranlagen, die völlig unrealistisch sind. Es sind alles unrealistische Annahmen. Die 14 Milliarden, das ist eine Schätzung von Econo Suisse, von einer Studie, die sehr viel vernünftiger ist und sehr viel besser abgestützt ist. Aber der Punkt ist der, bei solchen Grossprojekten ist es wahnsinnig schwierig, genaue Kostenschätzungen zu machen. Und wenn man darüber redet, den Klimawandel zu bekämpfen, ist gerade bei der Linken ja das auch nie ein Argument, ja, das kostet wahnsinnig viel. Also sind bei der AKW spielen eigentlich die Kosten keine Rolle.
Also A, spielt es eine Rolle und B, 2050, was passiert denn bis dann? Du sagst, man kann ja nichts machen. Also man wird nichts machen und wird einfach schauen, was dann im Jahr 2050 passiert, oder?
Ja, weil alle die Politiker, die uns das jetzt versprochen haben, sind dann entweder tot oder pensioniert. Und ich kann dir heute garantieren, Roger, kein einziges Land auf der ganzen Welt wird Netto Null erreichen im Jahr 2050 und alle wissen das und niemand.
Also, aber ein Versuch in die Richtung zu gehen, finde ich absolut sinnvoll, notwendig. Und wenn man jetzt noch nicht gecheckt hat, dass man nicht wirklich müsste sogar vielleicht energische Massnahmen ergreifen, nach dem, was wir diesen Sommer erlebt haben, vielleicht schon ein bisschen vergessen von Leuten wie dir. Der Sommer war schrecklich gewesen, was alles passiert ist, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Und es wird extremer noch werden. Und da muss vor 2050 etwas passieren. Ja, sonst...
Ich bin anderer Meinung. Und zwar, man muss einfach aufpassen, dass man die Leute nicht hinter das Licht führt. Es ist nicht möglich. Die Massnahmen, die wir heute hören von den Grünen und von den Linken, sind wie die meisten Massnahmen, die sie vorschlagen, nicht tauglich. Und das ist der Punkt. Und man soll die Leute nicht betrügen. Man tut die Leute betrügen, wenn man ihnen sagt, das ist möglich bis 2050. Nein, ja, es ist nicht möglich.
Es wird behindert von Leuten wie du.
Nein, ich habe nicht Mehrheit in diesem Land. Ja. Klimapolitik von Deutschland habe ich nicht beeinflusst. Und schau mal Deutschland, wie viel jetzt die dazu beigetragen haben, dass der Klimawandel sich verlangsamt hat. 0,0000. Sie haben ihn sogar verstärkt, weil CO2-Emissionen von Deutschland
wieder mal
praktisch nicht zurückgegangen sind, obwohl sie ausgestiegen sind aus dem Atomkraftwerk, was
wieder,
nichts zu tun hat mit
wieder
CO2.
Prozentzahlen, die wieder so völlig faktenfrei sind.
Ich habe keine Prozent
gehabt. Das ist dann 0,000.
0,000 habe ich gesagt, bis jetzt hat Deutschland 0,000 Einfluss können nehmen auf die Klimaerwärmung. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Sonst hätten wir ja gar keinen Hitzesommer.
Nein.
Wieso ist denn der Hitzesommer da?
Nein.
Sind denn mehr... Nein, jetzt mal ernsthaft. Wieso? Wenn du das Gefühl hast, der Hitzesommer ist das Resultat vom Klimawandel. Ja, Gottverdeckel, seit 20 Jahren machen wir ja etwas. Wir machen unglaublich
viel.
Nein, wir haben Trillionen ausgegeben für das. Und es bringt nichts. Die Massnahmen sind nichts wert.
Also komm, da können wir nicht weiter, das ist ja grauenhaft. Da kann ich also wirklich nicht mehr weiter diskutieren. Also in 2 Wochen Wahl im Ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. AfD liegt klar vorne mit über 40%. Gemäss Umfrage grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung dort erstmal in einem Bundesland eine AfD-Regierung wird sein. Wenn man das AfD-Programm anschaut, dann wird es einem schwarz vor den Augen. Massivste Veränderungen in vielen Gebieten, über Schulen, über Medien, alles andere. Die AfD in Sachsen-Anhalt gemäß deutschem Verfassungsgericht ist gesichert rechtsextrem, stört die Leute dort überhaupt nicht, machen sich sogar über das Gericht lächerlich und erst jetzt wählen sie dann AfD. Wie findest du da die Entwicklung?
Ja, die ist unvermeidlich. Also wenn halt das Kartell von Parteien in Deutschland keinen Politikwechsel macht selber bei so wichtigen Fragen wie Migrationspolitik, wie natürlich Energiepolitik, wie aber auch die Wirtschaftspolitik, dann muss man sich nicht wundern, dass eine Opposition wächst, die behauptet, sie können die Probleme lösen. Ob sie die können lösen, sehen wir dann, glaube ich, nicht. Ich bin zum Beispiel, was die AfD betrifft, was die Wirtschaftspolitik betrifft, auch Sozialpolitik, extrem skeptisch. Das tönt für mich alles mehr nach Le Pen. Ich finde, bei der Migrationspolik haben sie sicher recht, bei der Energiepolitik haben sie wahrscheinlich noch recht. Aber
was? Bei der Migration?
Ja, sie sind für Energiepolitik, sind sie zum Beispiel für AKW.
Nein,
dass
aber
man
Moment.
Migrationspolitik, du musst einfach etwas machen.
Nein,
du musst
Moment,
begrenzen.
Moment.
Du musst begrenzen.
Nein, nein.
Das ist die richtige
Sie
Stossrichtung.
Sie sagen nicht begrenzen.
Ja, ich weiss. Nicht in allen Details
haben
Sie recht. Aber die Stossrichtung stimmt.
Nein, nein. Sie sagen, alle Syrer müssen zurückgehen. Alle Syrer
ja, finde ich richtig,
zurückgehen.
Finde ich richtig.
Und wie willst du das erreichen?
Ausweisen, ganz einfach. Haben wir früher auch gemacht. Nein, das ist
wohin
ganz
ausweisen?
Eindeutig. Zurück auf Syrien. Fertig.
Alle?
Ja,
alle.
Schauen wir genau. Die syrischen Ärzte. Ich habe Verwandte in Ostdeutschland. Ich kann dir Sachen, Geschichten erzählen von den syrischen Ärzten. Nein, komm, hör auf. Das hat nicht viel gebracht.
Ah, du bist der Meinung?
Man muss auch mal ein klares Zeichen setzen. Wenn man sagt, man nimmt die Leute auf, weil dort Krieg herrscht. Ist okay. Wir haben jetzt auch die Ukrainer aufgenommen. Aber irgendeinmal müssen die Leute wieder heim. Weil das Asylrecht heisst etwas anderes, das ist nie kollektiv denkt. Und es geht auch nicht um Kriegsflüchtlinge. Und du kannst nicht über die Asylschiene 1 Million Syrer reinbringen.
Gut, also, aber wie man sie zurückbringt, weiss auch die AfD nicht. Sie tun das einfach mal unterstellen, dass wenn sie an der Regierung sind, dass sie das machen werden. Sie sind auch für den Verbrennungsmotor, wie du genau auch. Sie sagen, den menschengemachten Klimawandel gibt's nicht. Sie wollen russische in die Schulen hineinbringen. Sie wollen das Mediensystem von der ARD, wenn sie irgendwie abschaffen und beleidigen andere Politiker. Gerade jetzt seit einem Wochenende-Interview am deutschen Fernsehen hat vor allem Alice Weidel gross beleidigt. Das sagen alles Flachzangen, also die Politiker oberflächlich, charakterlos etc. Und sie will Europa sprengen, weil sie ja russlandfreundlich ist, will aus Schengen rausgehen, aus dem Euro rausgehen. Macht dir das nicht Angst?
Ja.
Ich spüre Sympathie für dich.
Nein, ich fühle nicht.
Spüre Sympathie
nein,
bei dir.
Ich habe wahnsinnig Mitleid mit den Deutschen, weil die Deutschen brauchen unbedingt einen Politikwechsel. Unbedingt. Und deswegen wächst die Opposition. Aber die Opposition, also ich rede jetzt von der AfD, ist für mich sehr ambivalent. Es gibt, wie gesagt, gewisse Punkte. Ja, gewisse Punkte finde ich richtig. In den Details habe ich dann auch wieder Differenzen, aber gewisse Sachen haben sie recht. Und in anderen Sachen sind sie total liegen sie falsch. Jetzt von Russland müssen wir gar nicht reden, das finde ich ganz falsch, aber das ist nicht so wichtig für das Überleben von Deutschland. Was ganz schlimm ist, was ganz schlimm ist an der AfD ist, dass in der Wirtschaftspolitik ich dort wenig Liberales sehe. Das ist nicht eine SVP, die liberal konservativ ist, wo du eigentlich bei der Wirtschaftspolitik bis auf die Landwirtschaftspolitik davon kannst du ausgehen, sie wissen, was liberal ist. Sie wollen tiefe Steuern, sie wollen weniger Regulierung. Sie sind dort, die SVP ist völlig zuverlässig wirtschaftsliberal. Die AfD, wenn du das Programm anschaust und vor allem, wie sie redet, das ist SPD, einfach eine rechte SPD, man kann auch sagen, eine nationalistische SPD. Ja, es tönt ab und zu national. Sozialistisch. Und das wird Deutschland nicht helfen. Wenn sie noch mehr Sozialismus machen in diesem Land, wird das Land oder die Wirtschaft endgültig kaputt gehen.
Also, aber das ist jetzt irgendwie keine richtige Antwort. Die Regierung Merz in der Koalition mit der SPD hat wenig Fortune, das wissen wir. Grosses Malaise in Deutschland, keine Wende zum Besseren Sicht. Das ist der ideale Nährboden natürlich für so eine Partei wie die AfD. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt Deutschland eben so Regierung bekommt, AfD, Deutschland ist im Westen verankert, das ist ganz wichtig, seit 1945. Wenn jetzt Deutschland zum Wackelkandidat wird in den nächsten Jahren, müsste das uns echte Sorgen bereiten?
Ja gut, aber es ist jetzt noch einmal ein Bundesland, es ist Sachsen-Anhalt. Und die machen nicht Außenpolitik und Sicherheit. Nein, komm, das ist also wirklich, wenn wir sagen, die Wahlen in Appenzell, Innerrhoden sind wichtig für die Bundespolitik. Das ist nicht wahr. Sachsen-Anhalt ist ein unwichtiges Land, ist ein ostdeutsches Land, ist sehr ein armes Land.
Bundesländer haben viel Einfluss im Bundesrat.
Ja, richtig, aber nicht auf die Sicherheits- und Außenpolitik. Das ist einfach nicht wahr.
Aber das ist der Anfang.
Sie wird nicht wegen Sachsen-Anhalt tritt niemand aus der NATO aus in Deutschland. Nein, der Punkt ist, ich finde es gut, dass diese Partei einmal an die Regierung kommt. Weil wir müssen mal wissen, wie die ist. Und dass das an einem relativ unbedeutenden Objekt passiert, ist eigentlich ein Glücksfall. Das ist ja der Witz, warum Föderalismus etwas Gutes ist. Weil der Föderalismus lässt auch Deppen und Idioten mal etwas ausprobieren. Und sie sind nicht alles Deppen und Idioten bei der AfD. Und sie sind auch nicht alle grusig. Im Gegenteil, es gibt auch durchaus gute Leute bei der AfD.
Ja, ja.
Die, nice. Das ist wie bei den Grünen. Bei den Grünen hat man am Anfang das Gefühl gehabt, das sind alles birrenweiche Kommunisten. Und hat dann gemerkt, nein, Joschka Fischer ist noch vernünftig. Auch das wird bei der AfD passieren, wenn sie in die Regierung kommen. Deshalb ist es gut, dass wir mal das Experiment haben. Vielleicht zeigt sich, dass deine Befürchtungen total richtig sind. Und dann sehen wir Sachsen-Anhalt katastrophal. Kommt ganz schlecht. Aber das ist auch wichtig, denn sehen die Deutschen, das ist keine gute Opposition, wir brauchen einander.
Also, es gibt aber noch weitere Wahlen, die dann kommen, auch im Osten. Und ich meine, zum Schauen, wie sie eventuell scheitern in der Regierung, das kann lang gehen. Beim Orban hat es 15 Jahre gedauert, bis man es dann können ändern und so. Und hier und da ist es dann einfach zu spät, weil man unter anderem aus der Geschichte gelernt hat. Nein, ich bin natürlich ganz anderer Meinung und hoffe, dass das nicht passiert und dass da eben solche Appeasement-Leute wie du, wo jetzt die AfD den roten Teppich auslegen wollen, die sind gefährlich.
Ich tue niemandem den roten Teppich auswählen. Zweitens bin ich nicht Deutscher, ich wähle dort gar nicht. Aber ich finde, es ist unvermeidlich, dass eine Partei wächst, wenn die Regierungsparteien einfach immer das Gegenteil von dem machen, was eine grosse Minderheit im Land schon lange will. Dann gibt es so eine Opposition. Und es ist richtig in der Demokratie, das ist vielleicht da, wo man den Leuten, die das kritisieren, einfach muss sagen, die Demokratie soll jeder mal an die Macht kommen, wenn er die Mehrheit hat. Und wenn es in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit gibt für AfD, dann ist es richtig, dass die Regierung stellt. Und dann kann man ja mal schauen. Und ich betone noch einmal, Sachsen-Anhalt ist jetzt mal ein Bundesland. Vielleicht kommt ein zweites dazu oder ein drittes. Das ist aber noch nicht die ganze Bundesrepublik Deutschland. Es ist wichtig, dass man die Leute mal irgendwo sieht an der Regierung, die bei der AfD sind, dass man sieht, was sie machen. Dann kann man sagen, oh, ist ganz schlimm oder nein, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist wichtig.
Das ist die Meinung von Markus Somm. Ich bin diametral anderer Meinung. Jetzt reden wir noch rasch über die USA.
Sie besitzen oder verwalten eine Liegenschaft. Mit Antico von Hering schaffen Sie zusätzlichen Wohnraum auf bestehenden Gebäuden. Dank Grundsystembau lassen sich Gebäudeaufstockungen effizient, ressourcenschonend und in kurzer Bauzeit realisieren. Wir begleiten Ihr Projekt von der Studie bis zur Schlüsselübergabe. Alles aus einer Hand. Prüfen Sie jetzt das Potenzial von Ihrer Liegenschaft auf hering.ch.
Die USA-Verschuldung ist letzte Woche über 40 Billionen gestiegen. Das ist ein 4 vorne dran mit 13 Null hinten dran. Das ist über 100% vom Bruttosozialprodukt. Das ist ein massiver Anstieg in den letzten Jahren. Also, USA gibt es ja seit 250 Jahren. Der Donald Trump ist knapp 6 Jahre im Alter. Für wie viel Prozent von diesen 40 Billionen ist er in diesen 6 Jahren verantwortlich, Markus? Was meinst du?
Könnte sein, dass das die Hälfte ist.
Nein, so viel nicht, aber ein Drittel. 13 ja, Billionen in 6 Jahren.
Aber ist da Corona dabei oder nicht? Weil er ist natürlich, seine erste Amtszeit ist auch noch Corona.
Ja, aber die Schulden sind dann vor allem erst gekommen und auch die Inflation ist dann gekommen beim Biden.
Aber er hat es beschlossen, oder? Corona-Massnahmen sind auf jeden Fall gewesen, oder?
Gut, aber Tatsache ist jetzt, die müssen jetzt 1 Billion pro Jahr Schuldzinsen zahlen, weil auch die Schuldzinsen sind hoch. Das wäre auf die Schweiz umgerechnet 25 Milliarden. Undenkbar. Also Amerika steuert auf etwas zu, wo die ganze Welt muss beunruhigen. Natürlich, die haben den Dollar, die haben etwas, was wir nicht haben. Die können einfach Geld drucken, das die ganze Welt dann nimmt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das läuft völlig in die falsche Richtung. Eben, die Schulden gehen weiter auf. Und der Donald Trump hat ja versprochen, wenn er an die Regierung kommt, er werde die Schulden abbauen. Passiert ist genau das Gegenteil.
Hat er das wirklich versprochen?
Jawohl, hat er gesagt. Sicher? Abbau? Ja, ja, mehrfach.
Das erstaunt mich, weil er von Anfang an gewusst hat, dass er nichts macht.
Nein, ja, das hat und er wollte es ja korrigieren, unter anderem mit den Zöllen, oder? Mit den Zölleinnahmen hat er gesagt, können wir alles wieder korrigieren. Hat er am Liberation Day verkündet, wo er dann zurückbuchstabieren musste, etc. Und jetzt mit Kanada weiter Zollmaßnahmen, 50% auf gewisse Exportprodukte. Kanada, zweitwichtigste Handelsspartner von der Vereinigten Staaten, die er ja annektiert als 51. Bundesstaat. Und deine Lieblingszeitung, Wall Street Journal, was haben die gesagt?
Ja gut, das ist ja klar.
Was haben sie gesagt?
Ja, sie finden die Schulden nicht gut. Und
nein,
sie
haben gesagt, der dumbest Trade-Deal ever.
Ja, natürlich. Aber look, der Punkt ist ja der.
Also, Wall Street Journal, nicht New York Times.
Ja, ist ja recht. Also die Zollpolitik habe ich noch nie verteidigt vom Trump, deshalb muss ich mich gar nicht da kritisieren. Und dass Wall Street Journal da immer die Linie gehalten hat, ist auch klar. Und es ist eine Linie, die ich meistens auch da vertrete, weil ich es gut finde. Nein, der Zollkrieg mit Kanada ist genauso falsch wie der Zollkrieg mit uns oder mit Europa oder mit China. Es bringt nichts. Es sind teilweise auch politische Ziele, die er probiert zu erreichen. Mit diesen Zöllen, die ich glaube, wird er nicht erreichen. Der Punkt ist, das muss man aber betonen. Kanada war natürlich ein extremer Trittbrettfahrer in den letzten 30 Jahren von Amerika. Das ist schon nur was die Verteidigung betrifft. Auch tun sie ihre Grenzen tun sie nicht gut kontrollieren, sodass die Amerikaner relativ viel Puff auch bekommen wegen deren offenen
was?
Grenzen. Mal, es ist so. Es
was
ist
für
ein
Puff?
Yeah, die kommen auch sehr viele Immigranten über via Kanada reinkommen.
Falsch.
Das ist auch etwas, was die Amerikaner aufregen. Und Kanadier haben einfach die lange Nase gemacht, weil die Amerikaner das geduldet haben. Eine gewisse Verärgerung ist bei den Amerikanern da und das verstehe ich auch. Genauso wie es hässig sind auf Mexikaner. Die Amerikaner sind von sehr vielen, auch von uns, immer als die angeschaut worden, die am Schluss immer alles zahlen. Aber die Schulden haben mit dem zu tun, aber nicht nur.
Schulden
ist eine Katastrophe für das Land und das wird das Land auch erwürgen, wenn das so weitergeht.
Und der Mark Carney ist der Zweite nach dem Xi Jinping, der einfach sagt Nein an Donald Trump und hat es sogar noch deutlich mit einem Bild unterstrichen, hat gesagt, der Vertrag, den die Amerikaner unterschreiben mit einem Bleistift. Kann man weiter durchgümmeln? Und der Donald Trump hält sich nicht an die Verträge. Unter anderem haben die jetzt gefordert im letzten Moment, dass zum Beispiel Kanada die Zweisprachigkeit weitgehend muss aufgeben, dass auf dem Produkt nichts mehr Französisch stehen darf, weil das würde die amerikanischen Exporteure Kosten verursachen und so. Das ist total unsinnig und ist natürlich abgelehnt worden und das Verschuldungsproblem der Amerikaner wird jetzt dann immer mehr zu einem Problem für die ganze Weltwirtschaft und Donald Trump eben der dumbest Trade War ever. Sättige Sachen macht. Und letzte Woche, ja, auch etwas ökonomisch, der Economic D-Day in Sachen Iran, wo der Besant verkündet hat, sie wollen jetzt also Iran noch mehr sanktionieren als in den letzten 30 Jahren und hoffen, dass sie so den Krieg dann doch noch gewinnen können. Und da frage ich dich, du bist ja da in die Kriegsgurgel, die immer auf Krieg hofft, noch mehr Krieg. Warum haben sie es dann nicht von Anfang an gemacht mit den Sanktionen? Hätte es den Krieg können sein können, wenn nur das ist?
Sehr falsch, wie sie es sehr falsch eingeschätzt haben. Und es ist auch eine andere Situation. Jetzt haben sie das ganze Militär zerschlagen. Und die Iraner müssen immer wieder befürchten, dass es wieder einen Angriff gibt.
Nein,
das ist völlig eine andere Situation. Bleibt dabei, Iran-Krieg vollkommen richtig sein. Hätte aber einfach am Anfang viel, viel entschlossener müssen vorgehen. Der Trump hat das falsch eingeschätzt, hat gemeint, nach 6 Wochen ist vorbei, das schafft er hätte nicht sollen. Er hätte sollen sagen, ich mache jetzt ein Jahr voll gegen Iran, militärisch und wirtschaftlich, alles miteinander. Und am Schluss des Tages geht es um das, und das ist immer wieder, was mich erstaunt bei dir, der Iran muss besiegt werden. Das ist eines der schlimmsten Regime, die es gibt. Nicht, weil es schlimm ist für die eigenen Einwohner, das ist eher ein Problem, aber es ist für die Welt ein riesiges Problem. Iran ist eine unglaubliche Gefahr. Und ich wäre so froh, dass der Iran besiegt wird, wie wenn ich auch froh wäre, wenn der Putin den Krieg verlieren würde.
Gut, also da muss man es aber richtig machen, sowohl beim Putin, wie auch beim Iran übrigens jetzt in Sachen Putin und Iran und Donald Trump. Putin schützt ja seinen guten alten Freund Kim Jong-un. Hat gesagt, wir machen jetzt keine richtigen Manöver mit den Südkoreanern. Und was macht Kim Jong-un? Er schickt 10'000 von Soldaten nach Russland zum Buddy von Donald Trump, oder?
Ja,
zum
gut, Putin. Das sagst du, dass er ein Buddy ist, das finde ich ein bisschen lächerlich.
Ja, aber du kennst doch, wo Putin seine Soldaten so herholt.
Das hat er schon länger. Das ist schon länger so, dass
Nordkorea... Nein, das ist jetzt neu
nochmal. Ja, jetzt einfach noch mehr. Aber er hat schon Soldaten.
Ja, aber wie findest du das?
Ist doch gleich. Amerika hat doch jetzt andere Prioritäten. Jetzt müssen sie den Iran-Krieg gewinnen. Das ist wahnsinnig wichtig.
Aber Die Ukraine-Krieg,
aber der Ukraine-Krieg, der müssen vor allem die Europäer dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt. Das ist unser Bier, auch unser Schweizer Bier. Wir sollten, das hast du auch besprochen mit Christoph Blocher, sofort das Waffenexportregime völlig anders machen, damit wir Waffen exportieren können. Natürlich aus Neutralitätsgründen müssten wir dann beide beliefern, aber das würde ich nicht so machen. Aber einfach wie gesagt, wir können einen Beitrag leisten.
Also ich will noch einen kleinen Buchtipp geben, das neue Buch von der Maggie Habermann, Jonathan Swan, über die neue Amtszeit von Donald Trump. Ich habe noch nicht alles gelesen, hat unglaublich viel Inside-Informationen, wörtliche Zitate aus dem Oval Office, würde ich dir anraten, einfach als Hintergrund. Und dort habe ich einen weiteren Hinweis gefunden, warum das Telefongespräch mit der Karin Keller-Sutter aus dem Ruder gelaufen ist. Weißt du was? Der Trump wird dort zitiert, der hätte mit der Claudia Scheinmann telefoniert, das ist Präsidentin von Mexiko, und hat sie gelobt für ihre angenehme Stimme. Das hat Karin Keller in dieser Form nicht. Sie hat eher eine schneidende Stimme und man kann eher hart tönen und ist wahrscheinlich am Trump noch mehr auf die Nerven gegangen, wo sie nicht belehren wollte, was er eh nicht vertreibt.
Ja, das kann sein. Das kann schon sein. Dass der Klang von der Stimme auch ein Problem ist.
Wenn er das erwähnt
hat. Kann gut sein, ja. Kann gut sein.
Okay, also gut, jetzt wollen wir mal schauen, wie es dort weitergeht. Man kann jetzt dort in diesem Buch auch noch den Einblick bekommen, wie der Trump eigentlich seine Politik macht. Dann haben sie bestimmt, wir machen jetzt 15% Zoll mit der EU und dann sagt einer, was ist mit den Chinesen? Die haben wir noch vergessen. 10% Chinesen, sagt der Trump, okay, 10% bin rausgelaufen. Dann machen wir 20%. Was ist rausgekommen? 145% am Schluss. Und dann haben sie müssen zurückbuchstabieren. Die chaotische Politik oder nicht Politik, aber das Verhalten von dem Donald Trump führt immer wieder in die Irre. Und zwar bei den Zöllen, die wir vorher besprochen haben, mit den Schulden und leider auch beim Iran. Weil der Iran ist ganz klar, der wird jetzt natürlich gestärkt, da die Militärs dort im Iran die Macht übernommen haben. Und die sind so zäh und so brutal, dass es kommt nicht gut raus. Also, wir werden wahrscheinlich nächste Woche weiter über das reden. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. In 2 Wochen sind wir wieder on Tour. Man kann sich anmelden. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort dabei wären. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Leuengebrüll, der Tag-Podcast aus dem Landgasthof. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.